Herzlich willkommen bei From Today. In diesem Podcast versuchen wir, den Humanismus und die Sozialpsychologie Erich Fromms für die Gegenwart lebendig zu machen. Wir fragen, wie uns Fromms Denken helfen kann, den gesellschaftlichen Herausforderungen der Gegenwart zu begegnen. Im Podcast sprechen wir mit Fromm-Experten und Expertinnen sowie mit anderen spannenden, kritisch denkenden Menschen, die Fromms Perspektive auf Mensch und Welt erklären, erweitern und für das 21. Jahrhundert aktualisieren. In dieser Episode sprechen Thomas Köhn und ich, Jonathan Kier, mit Klaus Leisinger, dem Gründer und Präsidenten der Stiftung Globale Werteallianz, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, ethische Werte in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft zu fördern. Zuvor leitete Leisinger die Novartis Stiftung für nachhaltige Entwicklung und lehrte Soziologie an der Universität Basel. Er war zudem in UN-Kommissionen und EU-Forschungskonsortien aktiv. Klaus Leisinger hat sich unter anderem in seinem Buch »Die Kunst der verantwortungsvollen Führung« ausführlich mit Erich Fromms humanistischem Denken und seiner Bedeutung für die Gegenwart auseinandergesetzt. Heute redet er mit uns über die Anwendung von Frommschen Prinzipien im praktischen Geschäftsleben und im Rahmen der UN-Ziele für weltweite nachhaltige Entwicklung.
Wann genau haben Sie Erich Fromm zum allerersten Mal gelesen bzw. gesehen?
Das war in den frühen 70er Jahren, wo ich im Sturm und Drang meiner Persönlichkeitsentwicklung war und mir besonders das Buch Haben und Sein enorm aus der Seele gesprochen hat. Und dann war lange Zeit Fromm auf nicht mehr im Vordergrund und wieder intensiv mit Erich Fromm habe ich mich beschäftigt durch die Arbeit für die Karl-Schlecht-Stiftung.
Dieses Buch teilweise.
Ja, ja. Ich wollte, also das Frommsche Werk ist ja sehr komplex. Und bei komplexen Werken haben wir immer das Problem, dass unterschiedliche Interessensträger unterschiedliche Elemente in den Vordergrund stellen. Und ich versuchte einmal, auch für den Karl Schlecht, um auszudrücken, was ich für richtig halte, Erich Fromms Gedankengut anzuwenden auf moderne Unternehmensethik und Unternehmensführungsethik. Das Problem ist ja, dass Erich Fromm jetzt dem Kapitalismus nicht sehr positiv gegenübersteht und deshalb es eine gewisse Kluft zu überwinden gibt. Und wir werden ja sicher noch auf das zurückkommen. Vieles von dem, was Erich Fromm in den 50er und 60er Jahren geschrieben hat, Ergebnisse seiner Forschung, sind heute bei aufgeklärten Managern Common Sense. Und von daher war er sehr viel früher dran in Bezug auf das, was richtig ist, als viele, die in der Zwischenzeit große wirtschaftliche Verantwortung getragen haben.
Ja. Sie haben gesagt, haben oder sein, das war so der Einstieg. Können Sie sich noch daran erinnern, wann das war und wie Sie darauf gestoßen sind, was Sie da besonders beeindruckt hat?
Ich hatte mit Professor Kapp einen Sozialisten als Professor und habe von daher immer schon Kontakt gehabt mit, sagen wir mal, sozialdemokratischem Gedankengut. Ich war auch der Einzige von Kapps Schülern, der in der Wirtschaft gearbeitet hat. Alles andere waren Akademiker oder Civil Society-Leute. Und ich wurde dann auch schon während meines Studiums und erst recht danach immer eigentlich komisch angeschaut, dass jemand, der doch Fromm kennt und Kapp als Lehrer gehabt hat, in der Industrie arbeiten kann. Das ist doch im Prinzip unverträglich. Und wenn ich zurückblicke, mein ganzes professionelles Leben habe ich eigentlich versucht, Brücken zu bauen. Brücken einerseits zwischen der Unternehmenswelt und der Wissenschaft, andererseits zwischen der Civil Society und der Unternehmenswelt, drittens in Bezug auf UNO-Institutionen, weil man doch überall, und das habe ich das Gefühl, hat sich nicht groß geändert, Unternehmen oder die Privatwirtschaft als Teil des Problems und nicht als Teil der Lösung anschaut. Und deshalb immer noch mit Vorurteilen oder mit Projektionen argumentiert wird, die man übrigens auch bei Fromm gut nachlesen kann, ist ja nichts Neues. Aber wenn wir die Komplexität und die Dimension der heutigen Probleme anschauen, sollte eigentlich klar sein, dass individuelle Akteure nachhaltige Lösungen nicht zustande bringen, dass es Zusammenarbeit braucht, dass es Co-Kreation braucht. Und diese ist, das ist meine Lebenserfahrung, überhaupt nur möglich, wenn man einander vertraut. Man muss nicht die gleichen politischen Prämissen und Axiome haben, aber man muss davon ausgehen können, dass man mit Menschen guten Willens zu tun hat. Und wenn die Welt anders sehen, dann ist das eigentlich eine interessante Angelegenheit, die man im Lösungsfindungsprozess einfließen lassen kann.
Sie haben ein Leben lang mit der Pharmaindustrie gearbeitet und haben, ich glaube, versucht, diese Industrie ein bisschen von drinnen dann zu reformieren.
Ja.
Wie passt dann so ein humanistischen Ansatz genau in diese? Also es gibt verschiedene Industrien, natürlich gibt es die Bauindustrie, es ist auch sehr brutal. Aber wie, also gibt es dann Sonderheiten, also was die Pharmaindustrie angeht, Herausforderungen, die...
Ich könnte jetzt mit einer Epiphanie beginnen und der Herr sagte mir, nein, das war nicht so. Ich komme aus sehr unbegüterten Verhältnissen und ich musste immer arbeiten, seit ich 14 bin. Und ich habe Straßenbau gemacht, ich bin Lastwagen gefahren, ich habe ziemlich viele Jobs gemacht, die sehr anstrengend und sehr unterbezahlt waren. Und eines Tages dachte ich, es wäre ja vielleicht sinnvoll, einmal über die Grenze zu gehen. Ich komme aus Lörrach und vom Lörracher Bahnhof zum Badischen Bahnhof waren es damals 50 Pfennig und 7 Minuten. Also ging ich dorthin und habe mich an der Porte beworben, ich würde gern bei euch arbeiten und fand dort eine Semesterstelle zuerst. Und das war die Geigy, das war ein Pharmaunternehmen, ein Farbstoffunternehmen, ein Agrounternehmen damals. Und es hat sich dann ergeben, dass ich eines Tages, das war zu einer Zeit, wo mein Haarstil noch eher dem von Herrn Kuhn ähnelte, auch die Haarfarbe war anders als heute. Ich wurde eines Tages angesprochen von Samuel Köchlin, der damals der CEO der Geigy war und der mehr oder weniger sagte, um Gottes Willen, was macht denn jemand wie Sie hier? Ja? Und ich sagte dann, ich studiere, ich muss mein Studium finanzieren. Und er sagte, was studieren Sie? Und ich sage, Ökonomie und Sozialwissenschaften, ja was speziell, ja Entwicklungsländer, das interessiert mich, sagte er. Und bat mich dann in sein Büro und dort gab er mir den Auftrag, eine Politik für die dritte Welt zu schreiben. Und ich hatte ein tiefes, ich meine, ich habe immer noch, aber damals ein tiefes soziales Engagement gegenüber Menschen, die in Armut waren. Ich weiß nämlich, wie es dazu geht. Und über diese Schiene bin ich im Prinzip in diese Firma reingekommen und habe dann immer in den Semesterferien gearbeitet, nachher eine dritte Weltpolitik geschrieben und als letztes Kapitel dieser dritte Weltpolitik schrieb ich, jeder Citizen und deshalb auch jeder Corporate Citizen sollte auch Not-for-Profit aktiv werden und habe eine Stiftung vorgeschlagen. Und die wurde dann gegründet und dann, und ich bin gleich fertig, und dann sagte der Samuel Köchlin zu mir, würden Sie diese Stiftung eines Tages leiten wollen? Und dann sagte ich, ja, selbstverständlich. Und dann sagte er, okay, das war im Januar, Februar, dann sagte er, okay, dann sind Sie Ende des Jahres draußen und ich gebe Ihnen die Wahl, entweder Agro oder Pharma und entweder Ostafrika oder Westafrika. Und ich habe Ostafrika und Pharma genommen und so bin ich in diese pharmazeutische Problematik reingekommen, aber eben auch schon in die Notwendigkeit, mit anderen zusammenzuarbeiten, sei es jetzt die UNICEF oder sei es seien es Médecins Sans Frontières oder andere, weil man besonders, wenn man es mit armen Schichten, mit unteren Schichten klingt nicht gut, mit einkommensschwachen Schichten zu tun hat, Problemlösungen komplex sind Und wenn man dann eben unterschiedliches Gedankengut, da sind wir mitten bei Erich Fromm, unterschiedliches Gedankengut ausnutzen kann zugunsten derjenigen, denen man helfen will, dann hilft das. Und dieser Punkt da, die Definition von Fromm über Liebe, Fürsorge, Verantwortungsgefühl, Achtung vor anderen, Erkenntnis, das spielt dort alles rein. Sie können nicht mit Armutsgruppen arbeiten, wenn Sie nicht im Prinzip der Ansicht sind, wir sind eigentlich auf Augenhöhe, du hast einfach Pech gehabt in deinem Leben und ich habe vielleicht mehr Glück gehabt und wir zusammen können wir etwas machen. Und die Erkenntnis muss dann immer sein, dass ich doch nicht besser weiß, was für solche Menschen gut ist, sondern dass doch die am besten wissen, was für sie gut ist und ich dann korrigierend oder unterstützend oder lenkend eingreifen kann. Und diese Erkenntnis ist mir ganz besonders wichtig deshalb, weil sehr oft bei der Entwicklungszusammenarbeit oder im humanitären Bereich über die Köpfe der Menschen, denen man helfen will, hinweggearbeitet wird und dann nicht zu Lösungen findet, die nachhaltig gut sind.
Ja, da war jetzt ganz viel zum Anknüpfen dran. Ich möchte noch mal bei dem Bild des Brückenbauers auch bleiben. Das würde ich auch sagen, passt für Erich Fromm ja auch in einer hervorragenden Art und Weise. Also ich glaube, zu den meistzitierten Quellen in seinem Werk gehören die Bibel, Karl Marx und Sigmund Freud. Also das sind auch unterschiedliche Zweige, die so nicht zusammenkommen. Und was bei ihm ja auch dazu geführt hat, dass er gerade in bestimmten Diskursen auch nicht so mehr wahrgenommen wird, weil er nie sozusagen eine so starke Lobby da hatte. Und jetzt gehören Sie zu denjenigen, die ja da dazu beigetragen haben, dass er auch in der Unternehmenswelt wahrgenommen wird. Sie haben eben schon Fürsorge, Verantwortung zum Beispiel zitiert. Könnten Sie da nochmal auch sagen, wo Erich Fromm für Sie eine Bedeutung hat im Bereich von Führung, Unternehmen, gerade so, wenn Sie auch die Beziehungen zu verschiedenen, ja, heute sagt man vielleicht Stakeholdern oder Bevölkerungsschichten auch sich vor Augen führen?
Also lassen Sie mich einen Schritt zurückgehen. Was mich mein Leben, mein professionelles und persönliches Leben gelehrt hat, ist, mit Menschen guten Willens, egal aus welchen gesellschaftlichen Sektoren, ist alles machbar. Und Menschen, die keinen guten Willen haben, mit denen sollte man möglichst nicht arbeiten oder ihnen aus dem Weg gehen, weil mit denen ist gar nichts machbar. Und von daher ist natürlich auch so, dass wenn ich im Vokabular von Erich Fromm argumentiert habe, dass man mich schräg angeschaut hat von verschiedenen Leuten, aber Entschuldigung, ja, also nicht so, geh doch rüber in die DDR, aber schon, das passt nicht hier rein. Ja? Und da gab es besonders Menschen, die damit angegeben haben, sie hätten den ganzen Marx gelesen, und widerlegt, ja, weil da, das war kalter Krieg, ja, das war eine Situation, wo klare Feindbilder herrschten. Und meine Lebenserfahrung wiederum, ganz wenig Menschen sind willens oder fähig zu differenzieren. Dass man sagen kann, also pass auf, letztlich ist doch wichtig, ob etwas richtig ist oder falsch und nicht, wer sagt. Und meine Lebenserfahrung zumindest damals war, wenn der Falsche das Richtige gesagt hat, war das falsch. Ja? Und diese Oberflächlichkeit des Urteils hat mich immer emotional getroffen. Ich wurde dann böse, was ja die Sache nicht besser macht. Ja? Was ich gelernt habe jetzt eben, ist Verantwortungsgefühl. Für was ist eigentlich ein Unternehmen verantwortlich? Was ist eine faire gesellschaftliche Arbeitsteilung? Was macht der Staat? Was sollen Unternehmen tun? Was soll die Wissenschaft tun? Was sollen die Civil Society tun? Und was ist unser eigenes persönliches Pflichtportfolio? Die Kritik, die heute wieder anfängt und auch in den 70er und 80er Jahren ganz stark war eigentlich ganz oft, dass man Unternehmen für Dinge vereinnahmen wollte, von denen Unternehmenslenker gesagt haben, das ist eigentlich nicht unsere Aufgabe. Und das hat sich verstärkt durch die Angelsächsisierung des Managements, dass wir ganz viele Amerikaner oder Engländer plötzlich auch in deutschen oder Schweizer Unternehmen haben. Und die denken anders. Die haben eine andere Sozialisation. Wenn die in Amerika in einer Business School waren, haben die eine völlig andere Auffassung dessen, was the role of business zu sein hat. Und dieser, Anführungszeichen, rheinische Kapitalismus, der eigentlich fast die sozialdemokratische Form des Kapitalismus war, der ist Stück für Stück in den Hintergrund gedrängt worden. Damals, in Tugaiki-Zeiten, gab es immer wieder die Argumentation, nein, so etwas machen wir bei uns nicht. Ja? Ich bin über die Dritte Welt-Diskussion in dieses ganze auch unternehmensethische Gebiet reingekommen, weil ich einmal ganz früh eine Zeit lang in Nigeria war. Ich hatte damals für Biafra Geld gesammelt bei diesem Biafra-Krieg und habe dort zum ersten Mal eigentlich diese unvorstellbare Armut kennengelernt. Und diese Welt ist eigentlich den meisten Managern völlig fremd. Was ich immer gemacht habe später, als ich die Novartis-Stiftung und die Zieper-Geige-Stiftung leitete, ich habe immer Top-Management und Verwaltungsrat mitgenommen, zum Beispiel in Lepra-Krankenhäuser. Damit Sie das einmal sehen, damit Sie sehen, dass es eine Welt gibt, die Ihnen nicht unbedingt offenbar ist. Das hat übrigens auch mit Erkenntnis zu tun. So, für was sind wir verantwortlich? Und da sind wir mitten in einer komplexen Diskussion. What's the purpose, würde man heute fragen. Wenn ein Pharmaunternehmen sagt, der Purpose ist, wir wollen möglichst viele Produkte zu möglichst hohen Preisen verkaufen, dann haben sie eine Art von Firmenpolitik. Wenn sie sagen, our mission is health, dann ist das was völlig anderes. Und dann wollen wir auch übrigens sagen, und was meinst du genau damit? Heute ist es so, dass es neue Krebstherapien gibt, die unendlich wirksam sind und Leben retten, aber vielleicht 800.000, 900.000 Euro kosten. Und das heißt, 0,01% der Weltbevölkerung kann das sich leisten. Und das heißt dann umgekehrt, dass die große Mehrzahl ausgeschlossen ist. Wenn aber Mission Health ist, wie geht das? Und das führt dann über im Prinzip platonisches Fragen, ja, was meinst du und was könnte man und was sollte man? Und das hat über die Jahre hat das zu einem Entwicklungsprozess geführt bei der damaligen Zieper-Geige und der frühen Novartis, wo man eigentlich dachte, naja, wir finden schon einen Weg. Und dieser Weg war immer eben auch, Achtung vor anderen zu haben, auch Achtung von NGOs, die mit anderen Meinungen zum gleichen Problem aufgetreten sind. Meine Lebenserfahrung auch da, ich habe immer Stakeholder, meine Stakeholder-Definition war immer sehr breit, sie ist heute sehr viel enger. Es gibt Menschen, die aus welchen Gründen auch immer ganz prinzipiell Probleme mit Kapitalismus, mit Globalisierung, mit Privatwirtschaft, mit Gewinnerwirtschaftung haben. Mit denen habe ich nichts zu diskutieren, weil das sind axiomatische Voraussetzungen, die nicht passen in einen privaten Sektor. Und wenn jemand gegen Globalisierung ist, dann nützt das einem Leprakranken in Afrika südlich der Sahara herzlich wenig. Meine Frage war dann immer, was können wir konkret tun? Was können wir tun weg von der Ideologie? Was können wir konkret Menschen helfen? Und da sind wir wieder bei.
Ich meine, ich überlege die ganze Frage der Verbindung zwischen also sozialer Marktwirtschaft und also dem demokratischen Sozialismus von Fromm. Ja. Also Fromm hat natürlich damals eine andere Position vertreten, ja. Und die sind zwei unterschiedliche Projekte.
Eindeutig.
Die Frage, also wie stehen, also wie, Sie hatten das gerade erwähnt, das klingt deutlich mehr Richtung soziale Marktwirtschaft, ja. Und weniger dann demokratischer Sozialismus, vielleicht auch für dich, Thomas. Ich weiß nicht, ob man dann Fromm, also Fromm hat natürlich die ganzen Entwicklungen, die neoliberalen Entwicklungen der letzten 44 Jahre nicht miterlebt. Ich meine, wie kann man sozusagen das Frommsche Projekt mit einer Art soziale Marktwirtschaft vereinbaren? Oder ist das letztendlich...
Also demokratischer Sozialismus geht nicht in einer Demokratie, wie wir sie heute in Deutschland haben. Ich sehe sogar ganz zugespitzt viele Dinge, die aus der heutigen Bundesregierung der Öffentlichkeit als Projekte geplant werden, sind demokratischer Sozialismus pur und werden sich nicht durchsetzen und führen zu Streit und überlasten eigentlich auch nicht nur den Sozialstaat, sondern auch die Leistungsfähigkeit der Unternehmen. Das ist meine Meinung.
Zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel, dass heute viele Unternehmen sich nicht mehr leisten können, diese Lohnnebenkosten zu bezahlen, dass wir Textilunternehmen in den Fernen Osten verlieren, dass wir im Prinzip bei einem ausgeprägten Fachkräftemangel heute eine Vier-Tage-Woche diskutieren, dass wir meinen, auch noch in der Außenpolitik mit erhobenem Zeigefinger Missionierung betreiben zu müssen, und zwar bei denen, von denen wir hoffen, dass sie unsere Produkte abkaufen, da läuft etwas nicht ganz besonders rund. Ja? Und um das nicht weiter zu diskutieren, da muss es offensichtlich schlechter werden, damit es besser werden kann. Aber was wir uns abgewöhnen sollten, ist diese Dichotomie der Argumentation. Wir haben in Deutschland einen ausgeprägten Sozialstaat, und es ist heute, was wir heute an Sozialleistungen in Deutschland haben, war unvorstellbar, als Ludwig Erhard Wirtschaftsminister und Bundeskanzler war, und damals sind keine Menschen verhungert oder verelendet in Deutschland. Ja? Und wenn man Armut misst als 40% oder darunter oder unter dem Median, dann haben sie immer Armut, weil sie immer einen Median haben. Also da hat sich etwas verselbstständigt in der Diskussion, aber das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist, was kann man unter konkreten Bedingungen von Unternehmen erwarten. Was kann, und das ist kein gerader Strich zwischen Geschäft und Not-for-Profit. Es gibt Probleme, die der Markt lösen kann, und es gibt Probleme, die der Markt nicht lösen kann. Und dort, wo der Markt nicht in der Lage ist, ein Problem zu lösen und Menschen deshalb zu Schaden kommen an Gesundheit und Leben, dort, meine ich, sollten wir über Corporate Responsibility reden. Dort sollten wir sagen, was kann man tun darüber hinaus als das, was gesetzlich vorgeschrieben ist. Und der frühe Gedanke von Leisinger bei dieser Entwicklungspolitik für Unternehmen war, dass wir natürlich alle Gesetze, die wir in der Schweiz aus guten Gründen haben, auch in Nigeria oder in Südafrika oder in Ostafrika anwenden sollten und die lokale Legalität nicht das Maß des Arbeitens ist, sondern die internationale Legitimität. Und das hat zu tun mit, wer mehr weiß und wer breitere Schultern hat, das soll mehr tragen.
Ja, also ich denke auch zu der Diskussion, erstmal hat ja Erich Fromm sich gegen den, was heute das Realsozialismus in der DDR zum Beispiel, in der Sowjetunion damals war, sehr entschieden abgegrenzt und sozusagen auch sehr entgegen dem gesprochen. Insofern muss man auch, glaube ich, heute aufpassen, weiß nicht, ob Sie mir da zustimmen, sozusagen, dass man nicht pauschal Sozialismus versus Kapitalismus, genau, sondern da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Ausprägungen und auch Verständnisse von. Und möglicherweise könnte man über die humanistischen Ideen, die Erich Fromm mit dem Sozialismus redet, verbunden hat, auch noch weiter diskutieren. Das ist ja auch viel, was ich, denke ich, gegen eine Vereinzelung, gegen eine Entfremdung von Gesellschaften richtet, wo, wenn Sie auf Wert auf Beziehungen legen, denke ich, da ihn dadurch auch unterstützen würden und ihm beim Recht geben. Und ich denke, da sieht man heute schon, auch in Ansätzen, die sich nicht sozialistisch nennen, wie wichtig auch Community Building und sowas ist und wie wichtig auch sozusagen ein nicht bürokratisches Verständnis ist. Auch in dem Wohlfahrtsstaat, wo sozusagen nur Geld ausgeschüttet wird, das ist nicht im Sinne von einem frommischen Verständnis. Also ich denke, da kann man sicherlich viel drüber diskutieren. Trotzdem könnte man sicherlich nochmal fragen, ist es einfach möglich, sozusagen das einfach zu sagen, das rauszuschneiden und zu sagen, ja, da würde mich schon interessieren, wie Sie dazu stehen. Fromm hat sich ja doch sehr stark auch so mit Entfremdungstendenzen auseinandergesetzt. Er war ja auch gar nicht per se prinzipiell marktfeindlich. Er hat ja auch in vielen Büchern, Furcht vor der Freiheit oder anderen, auch die Bedeutung von Märkten auch herausgestellt. Aber natürlich, dass Märkte auch so eine Art anonyme Autorität ausüben können und schon auch zu was wie eine Entwicklung eines Marketingcharakters zum Beispiel, dass man sich sein ganzes Leben instrumentalisiert, nur noch auf eigentlich fremde Ziele ausrichtet, auf Entfremdungserscheinungen. Spielt das für Sie eine Rolle oder wie würden Sie da sagen.
Das spielt keine generelle Rolle. Man muss sensibel sein, wo Regulierung sinnvoll ist und wo Regulierung nicht sinnvoll ist. Und da würde ich sagen, es ist gestern rausgekommen, dass in der Filmförderung von der Claudia Roth unter anderem, die unter vielen Kriterien auch gekommen ist, dass 60% recyceltes Klopapier benutzt werden muss bei Filmen, die man sponsert von der Firma. Da bin ich jetzt der Meinung, das spricht für sich selbst, da gibt es keinen zusätzlichen Kommentar. Die Frage ist doch, wenn man reguliert, dann muss man kontrollieren. Und wenn man kontrolliert, dann in Deutschland, wie die Frau Paus, will man 5000 neue Beamtenstellen schaffen, die übrigens keinen eigenen Beitrag zur Altersversorgung leisten und insgesamt einen Scheck auf die zukünftigen Menschen sind, die das alles finanzieren müssen. Und von daher meine ich, Subsidiaritätsprinzip, um da in der katholischen Soziallehre zu bleiben, was können die Menschen selber regeln? Was kann man an der jeweils untersten Ebene regeln? Für was brauche ich nicht den Staat? Wissen Sie, im Dorf, ich wohne in einem Dorf, wenn ich ein bestimmtes Problem habe, weiß ich, wenn ich zum Pfarrer gehe, kriege ich die Lösung, wenn ich zur Polizei gehe, kriege ich die andere Lösung, wenn ich beim Bürgermeister bin, kriege ich die dritte Lösung und wenn ich zur Tante Emma in den Laden gehe, dann verkauft sie mir was. Und es ist nicht viel anders im Staat. Ja? Für mich war immer nicht so wesentlich, mein Gott, was ist der Überbau, um bei Marx zu bleiben, sondern was sind die Auswirkungen für konkrete Menschen? Und zwar für konkrete Menschen, die aus Zufällen oder Pech in bestimmte soziale Verhältnisse geboren worden sind, aus denen sie ohne Hilfe nicht rauskommen. Ich habe im Rahmen eines EU-Forschungsprojektes einmal eine Konferenz mitgemacht in Nairobi, wo man 5, 6 Arbeiter ausfragen wollte, was ihre Erfahrungen sind im Kontext von HIV-Impfstoffen. Und habe dann gemerkt, und es geht darum, wie geht man mit Menschen um, die sich für medizinische Versuche zur Verfügung stellen. Und ich habe dann am ersten Tag war es so, da sind 5 Menschen gesessen, 4 Frauen und ein Mann. Und die 10 Professoren haben permanent gesprochen und über diese Menschen hinweg gesprochen. Und beim Mittagessen bin ich dann zu denen gehockt und habe gesagt, also ihr seid nicht Zuhörer, wir sind Zuhörer. Wir möchten von euch etwas wissen, welche schlechten Erfahrungen habt ihr gemacht, welche guten Erfahrungen habt ihr gemacht. Und die Antwort war, für die sind wir doch überhaupt nicht Existenz. Die meinen doch ohnehin, wir wissen alles besser. Da sind wir bei der Erkenntnis. Der lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mich dann bemüht, dass man das ändert. Und in den letzten Tagen dieser Konferenz haben dann hauptsächlich die gesprochen. Und die Nachfragen kamen dann von diesen europäischen Professoren. Und das Ergebnis war, dass man auf ganz viele Dinge gestoßen ist, wo man sagt, ah ja, das kann ja nicht richtig sein. Aber aus einer anderen Perspektive, auch vom Chef des Nairobi Hospitals, man dachte, ja, ja, so sieht die Welt aus und die hat sich halt zu fügen, anstatt denen wollen wir helfen und wie müssen wir unsere Welt anpassen, damit das klappt. Und das ist eine ganz allgemeine Lehre, die man vielleicht schon in der Kindererziehung berücksichtigen sollte, gehen mal von der Richtigkeitsvermutung anderer Meinungen aus. Und wenn du es nicht verstehst, frag nach. Und wenn du es immer noch nicht verstanden hast, frag nochmal nach. Weil wir reden immer von Pluralismus, aber haben alle unsere blinden Flecken, was die Wahrnehmung der Welt angeht. Und da kommt für mich wieder fromm rein. Wenn ich Fürsorge möchte, dann muss ich doch aus dem Kopf derjenigen denken, für die ich etwas Positives bewirken will und nicht denken, ich weiß ja besser, was für den oder für die richtig ist. Wenn ich Verantwortungsgefühl habe, dann ist es ja diese sensationelle Angelegenheit, dass es Antwort soll geben auf etwas. Und dann ist doch dann ist, was ist die Frage und wer stellt die Frage und was ist meine Antwort? Das ist ganz wichtig und Achtung vor dem anderen. Was ich unbedingt heute sagen möchte, ist, was damals quasi als Linksabweichlertum verdächtigt wurde, und übrigens auch dieses Buch hat bei der Rezeption bei vielen Unternehmern ausgelöst, mein Gott, der Leisinger hat trotzdem sein Heu auf einer anderen politischen Bühne sozusagen. Wenn die aber jetzt McKinsey Quarterly lesen würden, wenn die sich bemühen würden, das auch was Harvard Business School oder andere machen, dann sieht man plötzlich Leadership dessen, was man heute von McKinsey, der ja des Linksabweichlertums unverdächtig ist, wenn man das liest, dann meint man, die haben fromm gelesen. Vielleicht ist das der berühmte Schritt durch die Institution, die Reise durch die Institutionen. Dabei ist es doch Common Sense. Es ist doch im Prinzip goldene Regel, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Und von daher, Herr Kühn, wenn ich eine Bitte hätte für kommende Führungskräfte, dann wäre das, bleibt doch normal. Bleibt doch ganz normal, spielt euch nicht auf. Lest mal den Dahrendorf, was Rollenverhalten ist und warum Rollenspiele eigentlich immer falsch sind. Seid doch ganz normal und hört zu. Meine Großmutter hat immer gesagt, der liebe Gott hat dir zwei Ohren, zwei Augen und nur einen Mund gegeben, also halt dich dran, was offensichtlich ist, ich noch nicht ganz verinnerlicht habe.
Ja, das ist alles schon interessant. Meine Frage geht zurück zum Thema Hierarchie. Also wenn man über moderne Unternehmen denkt, dann ist es dann ohne bestimmte Hierarchien nicht denkbar. Und Sie haben auch selber erwähnt, wenn Menschen, die unten in einer Hierarchie sind, also die haben nicht automatisch das Gefühl, dass sie Fragen stellen dürfen, dass die Kritik äußern dürfen. Und ich glaube, das war vielleicht die Hauptkritik von Erich Fromm am kapitalistischen System, dass man, der hat versucht, weg von Hierarchien zu kommen in irgendeiner Form. Und das war so seine Vision für den demokratischen Sozialismus, war eine Wirtschaft der Zukunft, wo man das ganze Thema Hierarchie anders aussah. Also haben Sie da, also kann man, Sie stellen die Frage im Buch, also kann man eine moderne Firma mit Liebe führen? Inwieweit bleibt man noch Hierarchien und sind diese Hierarchien also ein Risiko dann für die Gesundheit des Unternehmens? Also wie gehen Sie mit dem Thema Hierarchie also heute um, nach lebenslanger Erfahrung?
Also Hierarchie als solches, ich meine, es muss letztlich jemand die Gesamtverantwortung haben, rechenschaftspflichtig sein. Das ist die Aufgabe des jeweiligen Menschen, der an der Spitze dieser Hierarchie steht. Wie er aber diese Rolle ausfüllt, ist eine ganz andere Sache. Wenn er meint, ich habe immer das Gefühl gehabt, Vorgesetzter zu sein, bringt sehr viel mehr Pflichten als Rechte mit sich. Und wenn man das ernst nimmt, dann ist die erste Pflicht ist eigentlich zuzuhören, zu motivieren, offene Türen zu haben und Kritik ernst zu nehmen. Ich habe immer versucht, in regelmäßigen Abständen eine Bottom-up-Performance-Appraisal zu machen. Also ich habe das auch mal hier bei der KSG versucht zu sagen, wenn ihr was ändern könntet, was würdet ihr ändern? Wenn ihr zwei, drei Probleme benennen könnten, wenn die gelöst würden, wäre euer berufliches Leben besser. Und da kommen ganz viele ernstzunehmende Dinge. Ich spreche keinem oder kaum jemandem Vorgesetztem ab, dass er nicht guten Willen hat und dass es nicht anständige Menschen sind. Aber ich meine, in meiner Lebenserfahrung habe ich oft vorgesetzte Menschen kennengelernt, die meinten, sie seien jetzt, weil sie hierarchisch oben sind, besonders begabt, besonders klug, besonders gescheit und besonders fleißig. Und das waren die Dümmsten, die am meisten geglaubt haben, sie seien so. Und der Punkt ist hier, man soll doch ein Organigramm oder eine organisatorische Rechtsform ist immer so gut, wie die Menschen, die in dieser Organisation sind, sich verhalten. Und da gibt es viele Beispiele. Ich meine, ich will jetzt nicht da Einzelbeispiele als Pars pro Toto nehmen, aber es gab ja viele Versuche, wo gewerkschaftseigene Unternehmen in Deutschland kläglich gescheitert sind. Es gibt auch Versuche, jetzt will ich nicht sagen, die DDR-Wirtschaft war auch nicht besonders blühend. Es ist doch nicht so, dass es um Kapitalismus oder um Sozialismus geht. Es geht doch darum, dass wir die Möglichkeiten des Marktes ausnutzen und dort sozial intervenieren, wo das zum Schaden von Menschen ist. Das ist das. Und das ist in einer Pharmaindustrie was anderes wie bei einer Bank. Und das ist bei einer, weiß ich was, Agrarfirma was anderes wie bei einer UNO-Organisation. Und in der UNO-Organisation haben sie auch eine vermeintliche Hierarchie. Das Guterres ist der Chef. Aber wenn Sie schauen, was da wirklich passiert, dann haben Sie ein Chaos und keine Hierarchie. Sie haben nämlich politische Appointees, die unkündbar sind, die immer dann auch vom eigenen Land delegiert sind und diplomatischen Status haben und die im Prinzip machen können, was sie wollen. Es passiert ihnen gar nichts. Und das führt dazu, dass die UNO, die ja jetzt erst recht geschädigt wurde durch den Ukraine-Krieg und durch den Gaza-Krieg, weil der Security Council mit dem Vetorecht ausgestattet ist und deshalb immer der eine oder der andere ein Veto reinwerfen kann, um eine Lösung zu verhindern. Liegt das an der Hierarchie der UNO? Nein, das liegt an den Persönlichkeiten, die diese Hierarchie ausfüllen. Und so ist es bei Unternehmen und so ist es in der katholischen Kirche und so ist es bei FC Bayern München und so ist es bei Borussia Dortmund. Es sind die Menschen. Und warum jetzt, wir haben vorher über den Xavi Alonso gesprochen, warum fällt dieser jetzt so positiv auf? Warum findet man, wow, ja, das ist eine tolle Sache. Er hat keine Allüren, er ist freundlich, er ist zuvor kommt, er redet mit den Spielern und ja, komisch, ja, ist eigentlich zu erwarten. Vielleicht hat er mal Fromm gelesen.
Jetzt, das ist natürlich verführerisch, ich würde gerne auf den Fußball einsteigen, aber kommt vielleicht später nochmal drauf zu sprechen. Also ich würde erst mal sagen, meinem Verständnis nach hat Fromm sich nicht generell gegen Hierarchien ausgesprochen. Er war ja eh auch kein Organisationssoziologe, aber er hat sich so gegen den Organisationsmenschen, wie er es genannt hat, auch ausgesprochen, was aber eher durch eine Bürokratisierung
und eher Systemagenten.
Ja, genau, genau. Sozusagen. Und ich denke, was ihm wichtig war, ist eben die Qualität menschlicher Beziehungen. Und das ist schon was, denke ich, heute tatsächlich von Fromm sehr stark und sehr früh in den Vordergrund gerückt wurde und heute, da gebe ich Ihnen recht, in vielen Leadership-Ansätzen diskutiert wird. Ich will das aber mit den Hierarchien sagen, weil ich glaube, das ist ein Missverständnis, wenn man das so gegenübersetzt, auch in den Diskursen um neue Führung und sowas. Ich denke, zu Führung gehört auch in meinem Verständnis Macht in irgendeiner Form auch dazu. Man muss reflexiv damit umgehen und da sehe ich keinen Widerspruch zu Erich Fromm in der Hinsicht.
Wenn die Macht verantwortet ist.
Ja. Verantwortungsvoll, genau. Wo ich aber nochmal eine Nachfrage habe, auch wenn Sie jetzt von normal sprechen und das ist so ein bisschen provokant. Fromm spricht ja auch von der Pathologie der Normalität in einer bestimmten Weise und ich denke, ich kenne ja auch einiges, was Sie gesagt haben. Es ist ja nun auch nicht so, dass wir in einem Schlaraffenland leben, gerade was die Wirtschaft. Insofern würde ich sagen, sind Sie da auch in gewisser Hinsicht gesellschaftskritisch aufgestellt. Und wenn es auf die Menschen ankommt, Fromm hat ja das Konzept vom Gesellschaftscharakter, vom Sozialcharakter als eine Art und Weise, wie wir in unserer Entwicklung auch geformt werden durch Gesellschaften und bestimmte Formen von menschlichen Kontakt eher in bestimmten Organisationen dazu führen, dass jemand mit einem autoritären, mit einem narzisstischen Charakter vielleicht eine Führungskraft wird. Vielleicht könnten Sie diesen gesellschaftskritischen Aspekt mal aufgreifen.
Also es gibt viele Narzissten unter den Führungskräften. Ja. Da könnte man stundenlang drüber reden. Ich gebe Ihnen auch zu, nach meinem Wissen ist in Deutschland oder in den USA, aber auch nicht in anderen Ländern, nie jemand CEO geworden, der früher für Corporate Responsibility und für Not-for-Profit und für die Soft-Themen verantwortlich war. Das heißt, es hat schon eine gewisse Hierarchisierung dieser Art von Verantwortung. Ja, ich bin schon der Meinung, ein Unternehmen muss sich am Markt erfolgreich gestalten, muss dabei selbstverständlich die Gesetze einhalten und jetzt kommen wir zu Responsibility und zu Erkenntnis und zu Verantwortung. Innerhalb eines Unternehmens wissen Sie sehr viel früher und sehr viel besser, wo potenzielle Risiken liegen. Und innerhalb eines Unternehmens können Sie auch besser abschätzen, wo jetzt Konflikte entstehen könnten. Das heißt, die reine Legalität ist immer nur das ethische Minimum. Darüber hinaus gibt es zusätzliche Verantwortungen, die gleichermaßen ernst genommen werden sollten und zum Beispiel durch Richtlinien, durch Code of Conduct und so weiter und so fort aufgefangen werden können. Und dennoch gibt es immer noch dieses Management Privilege, dass man in gewisser Weise eher humanistisch argumentieren kann oder, wie soll ich sagen, Shareholder Value mäßig. Und im Großen und Ganzen neigt das Pendel zum Shareholder Value und das ist ja Teil unserer Diskussion. Wenn man aber sieht, was die Unternehmen an Steuern bezahlen und was mit Steuergeldern viel Unsinn gemacht wird, wenn man sieht, was die Unternehmen an Versicherungsbeiträgen bezahlen, wenn Sie mit einem CEO in der Schweiz reden und es geht darüber, wer fordert höhere Dividenden, dann sind das nicht die Geldsäcke, die da ihre Coupons schneiden, sondern es sind Versicherungen, die Lebensversicherungen, die Leute halten sich nicht mehr an die statistisch errechnete Absterbeordnung, sondern werden frecherweise älter. Das heißt, sie müssen höhere Beiträge verlangen oder höhere Kapitalverzinsung erreichen. Und das macht man über Dividendenpolitik. Also auch da, die ganze Diskussion entzieht sich einfachen Antworten und sowieso einfachen Einordnungen. Und das meine ich, das hat dann mit dem Erkennen der Liebesdefinition zu tun. Und da sind wir beim Konstruktivismus. Da sind wir natürlich in einer Welt, wo Menschen anhand der identischen Fakten unterschiedliches erkennen und unterschiedliches wahrnehmen. Und wie gehen wir damit um? Und dann sind wir wieder bei der Fürsorge und beim Verantwortungsgefühl und bei der Achtung vor den anderen, dass man sagt, Jonathan, ich sehe das völlig anders. Aber nicht daraus eine Moralisierung des anderen, in die Ecke stellen des anderen als asoziales Element resultiert, sondern sagt, lass uns das ausdiskutieren. Lass uns schauen, where do we agree to agree und where do we agree to disagree. Sonst kommen wir doch nicht weiter. Und ich habe ganz oft erlebt in Konzernleitungssitzungen unterschiedlicher Art, dass alle im Prinzip mehr oder weniger auf die Körpersprache des jeweiligen Vorsitzenden achten. Und wenn der nickt, dann nicken alle. Und wenn der schüttelt, dann schütteln alle. Aber wenn wir doch alle der gleichen Meinung sind, können wir doch gar nicht mehr lernen, weil es gar keinen Dissens mehr gibt, aus dem wir neue Lösungen entwickeln können.
Ja, ich meine, wenn man denkt über... Also Sie haben in der letzten Zeit relativ viel über die Pandemie geschrieben, ja. Und also die mangelnde Führung, also ja. Falschentscheidungen, die getroffen werden von den verschiedenen Akteuren, ja. Von Regierungen, von der Pharmaindustrie, ja. Von der Zivilgesellschaft. Wie würden Sie sozusagen die Pandemie-Erfahrung in Deutschland zusammenfassen? Wo hat es an Führung so am meisten gescheitert?
Es war etwas Neues. Die Situation war völlig neu und man konnte nicht oder nur die wenigsten konnten auf vorher vorhandenes Wissen zurückgreifen. Die Vogelgrippe und auch Ebola, es gab schon Fachleute, die wussten, wie sich gewisse Viren entwickeln können und was zu Pandemie führen kann. Und wenn ich jetzt da politisch verantwortlich gewesen wäre, hätte ich vermutlich auch on the safe side argumentiert. Also lieber, ich kontrolliere oder ich schütze lieber zu viel, als dass ich mir nachher muss den Vorwurf machen lassen, hättest du mehr geschützt, dann wären weniger Menschen gestorben. Also von daher, was der damalige Gesundheitsminister Spahn ganz früh gesagt hat, wir werden uns alle viel zu verzeihen haben, das habe ich sehr gut verstanden und ich habe damals den Herrn Spahn sehr bewundert, dass er bei allem immer sagte, von dem, was ich heute weiß, ja, mache ich diese Schlussfolgerung. Dass sich das mehrfach geändert hat, was man weiß, das ist etwas anderes. Zweitens, wir haben eine Medienlandschaft, die nicht an der Suppe interessiert ist, sondern am Haar in der Suppe. Und die hat es verstanden, Kontroversen hochzuspielen, auch zu moralisieren, hat den Unternehmen unterstellt, die machen das nur aus Profitsucht, hat der Politik unterstellt, sie machen das nur aus Profilierungssucht. Und bei den Wissenschaftlern sind dann plötzlich Leute, die dezidiert kritisiert haben, ins Rampenlicht gekommen, obwohl das weder Virologen noch Pandemiekenner waren. Also la comédie humaine in dieser Hinsicht. Ja. Was ich nicht verstanden habe, war diese militante Impfgegnerschaft. Ich lebe im Südschwarzwald und sehe, dass im Nordwestschweiz, wo die Anthroposophie sehr verbreitet ist, es immer wieder Masernausbrüche gibt, weil man Kinder nicht gegen Masern impft. Ich habe gehört in der Zwischenzeit, dass es in Deutschland eine Impfpflicht von Masern gibt, mit der Begründung, dass die Kinder das nicht selbst entscheiden können, sondern dass der Staat da eine Verantwortung hat. Und das finde ich richtig. So. Jetzt haben wir die Frage, und darüber habe ich geschrieben, was für ein Preis ist jetzt angemessen, wenn man einen Impfstoff hat. Auf der einen Seite gab es Hunderte von Millionen staatliche Unterstützungen für diese Art der Forschung. Es gab öffentliche Universitäten, die zum Beispiel mit dem mRNA Vorleistungen gemacht haben, die nachher eine BioNTech oder eine Pfizer oder eine Moderna mit übernehmen konnte. Wie ist das alles zu berücksichtigen bei der Preisfindung? Abgesehen davon, dass sich dann, wenn Sie einen Impfstoff haben, sofort ein Verteilungsproblem stellt, denn Sie haben begrenzte Kapazitäten. Wer soll es jetzt als erstes bekommen? Und die Kritik war sofort, ja, die Armen zum Beispiel in Afrika, die bekommen das als Letztes. Ja, würde ich als Gesundheitsminister in Deutschland sagen, die Deutschen, besonders die Alten, die ja ohnehin bald sterben, die sollen das mal nicht bekommen, dafür junge Afrikaner, die noch ihr ganzes Leben vor sich haben. You must be joking. Der Amtsseite ist, dass man Schaden von Deutschland und vom deutschen Volk abhält. Aber da kommen... Das ist Projektionsfläche für die unterschiedlichsten Standpunkte, die ganz anders begründet sind. Unter dem Strich, und das jetzt auch, weil das wird uns ja noch eine Zeit lang begleiten und wir werden eine nächste Pandemie haben, wo sich vieles wiederholen wird, obwohl man weiß, dass es nicht so sein sollte. Wir hatten etwa 80 Millionen Impfungen in Deutschland und wir haben etwa 500 Fälle schwerster Nebenwirkungen und etwa 20.000 Fälle anderer Nebenwirkungen. Und dann, wenn ich jetzt politisch regulatorisch abklären müsste, was lasse ich jetzt auf dem Markt zu und was nicht, dann haben Sie hier einen völlig unverhältnismäßig viel größeren Nutzen als die eingetroffenen Risiken. Und dennoch sind das Menschen und nicht statistische Zahlen. Also die Frage ist dann, was kann ich tun, um diesen Menschen das Leben zu erleichtern? Da würde ich auch erwarten, dass die Unternehmen einen Beitrag leisten, obwohl der Staat gesagt hat, er ist zuständig für eventuelle Nebeneffekte. Und das ist in dem Bereich Corporate Responsibility. Wie definiere ich das, für was ich einstehen möchte? Und was mir gefehlt hat, ist, dass man ganz früh, anstatt zu moralisieren und mit dem Finger zu zeigen und zu beleidigen, dass man Diskussionsgremien schafft, die wohlgemerkt hinter geschlossenen Türen und nicht vor der Kamera, wo dann jeder sich auch noch profilieren muss, dass man sagt, wo ist die überlappende Meinung, was ist das, was wir heute tun können, welche Risiken zeichnen sich in welcher Intensität ab und was sind dann die Prioritäten dessen, was wir tun. Und das hat gefehlt. Und vielleicht ist manches im Hintergrund gelaufen. Meine Erfahrung ist auch, dass viel mehr im Hintergrund läuft, als draußen bekannt ist und dass nicht alles, was man draußen nicht weiß, auch tatsächlich nicht geschieht.
Was meinen Sie? Können wir daraus lernen?
Ich hatte einmal die Ehre, für Willy Brandt im Nord-Süd-Konferenz-Kontext arbeiten zu dürfen. Ich habe auch den Egon Bahr im Kontext von Stakeholder-Dialogen, überhaupt Dialogen, mit dem arbeiten dürfen. Und der Rat, der von dort kam, ist immer im Kontakt bleiben mit allen Parteien, nicht immer alles bekannt machen, nie lügen, aber auch nie die ganze Wahrheit sagen, aber nie die Unwahrheit sagen. Und immer im Prinzip, Karl Rahner hat das einmal mit am Zaun stehen definiert, dass man immer auf Rufweite ist und dass man sich der Versuchung entzieht, dass jemand, der eine andere Meinung hat oder andere Grundüberzeugungen hat, dass der jetzt moralisch ein schlechterer, von schlechterer Qualität ist. Und dass man davon ausgeht, wir sind alle Menschen, wir machen alle Fehler, wir haben alle unsere Vorteile und Nachteile und blinden Flecken. Und vielleicht hast du andere blinde Flecken als ich. Und wenn wir zusammen reden, haben wir insgesamt weniger blinde Flecken als vorher. Das wäre eigentlich das. Und das ist manchmal schwer, dann, wenn sie unter Zeitdruck und Ressourcendruck entscheiden müssen. Und tja, das kann man nicht ändern, oder? Das ist sehr schwer änderbar. Ich würde mir auch, wenn ich ein Konzernchef wäre, einen Verwaltungsrat organisieren, in dem 2 oder 3 kontroverse Menschen drin sitzen. Weil die Gefahr ist, dass wenn man sich umgibt mit Menschen, die in dem Großen und Ganzen gleich denken, dass man sich isoliert von der Realität und dann eigentlich überrascht wird von Dingen, die man hätte voraussehen können, dann, wenn man kritische Stimmen einbezogen hätte.
Man könnte natürlich Folgefragen stellen Richtung soziale Medien und die ganzen Bubbles, in denen wir alle leben, und dass genau das nicht stattfindet, was Sie beschreiben. Also Fromm hat natürlich die Kunst des wie besetzt man das, The Art of Listening, die Kunst des Zuhörens, die Kunst des Hörens als Thema in den Vordergrund gestellt. Und das haben wir natürlich ein bisschen verloren, genau weil jede von uns in einer immer enger definierten virtuellen Welt lebt und man, ich mache ständig die Erfahrung, ob zu welchem Thema, ob Covid oder Ukraine-Krieg oder Israel-Palästina-Thema, dass man dank sozialer Medien, dass es schwieriger ist denn je zuvor, genau zuzuhören. Man glaubt, man hat alles schon gehört, weil man online ist, aber eigentlich hat man immer, also ein immer engeres Meinungsspektrum da. Wie kann, ich stelle die Frage ganz breit, Sie können also darauf antworten, wie Sie möchten, also im Bildungssystem, in der Politik, wie kann man was dagegen machen oder ist das einfach eine Frage der heutigen Zeit? Also wir leben in dieser Welt und es wird immer schwieriger, sozusagen diese Kunst des Hörens oder des Zuhörens zu entwickeln.
Also kein Defetismus, ja. Man kann Dinge tun. Und es fängt schon an, wie gehen Eltern mit ihren Kindern um? Hört man zu, fragt man zurück oder sagt man, ist jetzt gut, basta, wie der Gerd Schröder das gesagt hätte. Aber ich muss Ihnen ehrlich gestehen, ich habe jetzt, wenn man nur schon versucht, jetzt im jeweiligen Bereich, wo man wissenschaftlich tätig ist, einen Überblick zu behalten über die Meinungsvielfalt, hat man viel zu tun. Wenn man jetzt noch, was man natürlich in den letzten 2 Jahren oft gemacht hat, schaut, was sind für Informationen da in Bezug auf diesen schrecklichen Krieg zwischen Russland und der Ukraine, dann ist man auch plötzlich konfrontiert mit Fake News und mit Deepfakes, wo man dann plötzlich über die sozialen Medien Nachrichten hört, deren Validität man nicht beurteilen kann. Und irgendwie, das wissen wir von der Psychologie, gibt es Anker, die sich dann festsetzen und es hat einen Einfluss, auch wenn man meint, vielleicht ist das nicht ganz, ganz richtig. Und was kann man tun? Ich meine, was mache ich persönlich? Ich lese die Frankfurter und ich lese die Neue Zürcher Zeitung, weil ich meine, das sind noch die kleinsten Übel in dieser Hinsicht, obwohl beide jetzt auch nicht im sozialistischen Lager angesiedelt sind. Ich lese auch jeden Morgen, schaue ich mir die Bild-Zeitung an auf dem Internet und sehe natürlich, dass völlig verschiedene Welten, die da aufgezeigt werden. Aber dass man Kinder und jetzt gerade mit dem TikTok und mit der ganzen Welt, die auf unsere Kinder einstürmt, dass man Kindern zum einen sagt, ja, eine Stunde am Tag darfst du dir das anschauen und that's it. Übrigens kann man auch lesen und wenn du Fragen hast, kannst du zu mir zurückkommen. Ich habe immer, wenn meine Enkel bei mir sind, stundenlange politische Diskussionen, dass sie fragen, aber Opa und dies und das und jenes. Und das Wichtige ist, dass man sich dem nicht widerstandslos hingibt, dass wir die Welt aus sozialen Medien beziehen, die heute alle Interessen geladen in die Welt gesetzt werden und dass man immer noch denkt, zwischen den Ohren hat jeder Mensch ein Gehirn, wo er Abwägungen machen kann und eine Stimme, mit der er nachfragen kann. Und ganz viel übrigens auch der Rest, es gibt in einer Firma oder in einer Institution wie die Karl-Schlecht-Stiftung, es gibt Untergebene, in Anführungszeichen, es gibt Mitarbeiter, die man liebt und es gibt Mitarbeiter, die man respektiert. Lieben tut man ganz oft diejenigen, die willfährig sind, die opportunistisch sind, die nie Widerstand haben, die immer sagen, ja doch, ganz tolle Idee und das müssen wir unbedingt machen. Respektieren tut man die, die von Zeit zu Zeit sagen, ne, das würde ich so nicht machen, ich würde das ganz anders machen oder da sind wir in der falschen Richtung tätig, wir sollten einmal etwas ganz anderes versuchen. Meine Erfahrung ist, dass wenn ein wirklich schwieriges Problem zur Lösung ansteht, fragt man diejenigen, die man respektiert, weil man innerlich weiß, wer opportunistisch ist und wer nicht.
Ja, Erich Fromm hat ja 1968 das Buch Die Revolution der Hoffnung geschrieben, wo er schon sehr früh sich auch mit Fragen, die uns heute beschäftigen, künstliche Intelligenz zum Beispiel, also mit der Technologisierung auch beschäftigen. Und vielleicht anknüpfend an das, was Sie zu den sozialen Medien jetzt auch gesagt haben. Mein Kollege Rainer Funk hat ja den Sozialcharakter der Ich-Orientierung zum Beispiel auch beschrieben. Und man kann kritisieren, dass immer mehr so an, wie er es nennt, gemachten Vermögen und gemachten Technik sozusagen orientiert wird, aber die eigene Imaginationsfähigkeit, die eigene Kreativität gar nicht mehr weiterentwickelt wird. Und vielleicht auch nochmal den Bogen wieder zur Wirtschaft auch zu schlagen. Die Wirtschaft hat ja auch eine gesellschaftliche Verantwortung, das betonen Sie auch. Und ich glaube, wir sind uns einig, dass wenn man sich anguckt, wie die Wirtschaft heute aussieht, sie dann nicht immer gerecht wird. Anknüpfend an das Wort Hoffnung, was macht Ihnen Hoffnung?
Also wenn wir 50 Jahre oder 70 Jahre zurückschauen, da hat ja Friedman im Prinzip gesagt, the business of business is business und das Kamin muss rauchen, die Dividende muss fließen und wenn die Manager Gutes tun wollen, sollen sie das selber bezahlen. Und von dem sind wir ja heute weg. Ich habe auch die Ehre gehabt, mit Kofi Annan zusammenzuarbeiten in diesem Global Compact. Und das, was wir im Jahre 2000 oder 1999 beim WEF in Davos vorgeschlagen haben, als zunächst 9 und dann 10 Artikel Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltnormen, Antikorruptionstätigkeit, das ist heute Common Sense. Das ist heute im Großen und Ganzen auch Teil der Reporting-Notwendigkeiten für börsenorientierte Unternehmen. Die müssen etwas berichten da. Sie müssen auch einmal im Jahr diese Communication on Progress vom Global Compact, sie müssen schon schreiben, was machen sie und rechenschaftspflichtig sein. Ich habe vorher gesagt, die Medien konzentrieren sich natürlich auf die Abweichung, auf die schlechten Beispiele und dadurch entsteht bei einfachen Gemütern der Eindruck, alle seien so. Die Frage, Herr Kuhn, ist schon auch, was ist eine faire gesellschaftliche Arbeitsteilung? Ich habe das Gefühl, der Staat will immer mehr, mischt sich immer mehr und immer tiefer ein und das wird dann über die Steuern bezahlt, die von Unternehmen bezahlt werden, weil die Wert schaffen und das letztlich dann versteuern müssen. Und gleichzeitig fällt man Entscheidungen, die Unternehmen umsetzen müssen oder die Gesellschaft umsetzen muss und man fragt nicht nach, wer bezahlt das, wo sind die Ressourcen. Ich nehme zur Kenntnis, dass meine Enkelin, die Emma in Degerfelden in eine Volksschule gibt, wo es kein unbedingt sauberes Toilettengebäude hat und kein warmes Wasser und natürlich selbstverständlich auch nicht WLAN und alle haben einen Laptop oder so. Und sehe andererseits, dass man vom Entwicklungshilfeministerium Gelder ausgibt, um das Männerbild in Ruanda verändern zu wollen. Da kann ich verzweifeln. Ja? Also zu Hause muss beginnen, was leuchten soll im Vaterland. Und da kann ich eben auch mir erklären, warum dann Menschen für Parteien wählen, die sie nicht zum System zählen, weil sie verzweifeln an dem, was das System da zustande bringt. So. Und jetzt sind wir beim Erkennen, jetzt sind wir beim Achten, jetzt sind wir bei der Verantwortung, jetzt sind wir bei der Fürsorge. Wir könnten alle diese Probleme zurückbringen auf das, was Erich Fromm unter dem Sachverhalt Liebe versteht. Und es ist heute leichter, etwas nicht zu tun. Es ist auch leichter, anderen Verantwortung zuzuschieben, als selber Verantwortung zu übernehmen. Es ist eben auch nicht unbedingt verinnerlicht, dass Freiheit nur dann sinnvoll ist, wenn sie mit Verantwortung einhergeht. Es sind alle diese Dinge, die jeder von uns weiß, das hängt nicht von der Schulbildung ab, aber die man nicht unbedingt dann mobilisiert als handlungstreibende Kraft, dann, wenn man in einer Situation ist, wo sich Dilemmata auftun zwischen dem, was mein kurzfristiger Nutzen und was der Nutzen längerfristig für die Gemeinschaft ist. Und hier Sensibilisierung zu machen und hier mit Fallstudien auch schon in den Schulen zu arbeiten und hier andere zu Wort kommen lassen, das halte ich für so wichtig. Sie arbeiten ja in Berlin. Ich war kürzlich in einer anderen Kuratoriumssitzung, wo jemand gesprochen hat, wie es in Schulen von Neukölln zugeht und wie verzweifelt dort die Lehrer sind und wie aggressiv das Verhältnis dort ist. Ja, das sind doch keine schlechten Menschen. Das ist doch das Resultat von etwas, das man ändern kann. Also was kann man da machen? Und diese Fragen zu stellen ist schwierig, weil sie bekommen nicht nur Antworten, die ihnen vielleicht nicht gefallen, weil sie in der Vergangenheit Dinge anders gemacht haben, als sie hätten machen sollen. Sie brauchen auch Ressourcen dafür. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir 100% Staatsressourcen oder Unternehmensressourcen haben, haben sie immer Verteilungskonflikte, weil sie immer auch das Geld für etwas anderes ausgeben können. Und jetzt kommen wir zurück zum Humanismus. Wenn wir den Mensch und sein Wohl ohne Wenn und Aber in den Mittelpunkt unserer Handlungen stellen, wenn das der Kompass ist, dann sind wir insgesamt besser dran. Und wenn wir dann noch offen sind und sagen, kannst du mir helfen, kannst du mir helfen, ich bringe das alleine nicht hin, und dann wie auf diese Co-Kreation der UNO kommen, dann wird auch Vertrauen wieder aufgebaut, weil man sieht, dass man gemeinsam etwas Positives bewirken kann.
Ich möchte zurück zum Thema Opportunismus gehen. Ja. Und fragen, was ist dann das Gegenteil von Opportunismus? Whistleblowing wahrscheinlich. Ja. Ja. Und natürlich kommt es darauf an, wie hoch dann der Preis ist von diesem Whistleblowing. Ja. Und ich glaube, wenn ich Fromm richtig verstanden habe, der hat sozusagen das kapitalistische, die moderne Gesellschaft allgemein und das kapitalistische System insbesondere dann dafür kritisiert, dass es Systeme schafft, wo der Preis von Whistleblowing zu hoch ist im Vergleich zu den vielen Vorteilen von Opportunismus. Und also Hauptsache natürlich in der Selbstwerbung, dass es geht eher um, nicht mehr um die Sache, sondern um wie ich mich selbst verkaufen kann und wie kann ich in dieser Situation gut aussehen, sodass ich dann besser belohnt werde. Und Sie haben gesagt, also in der Krisensituation, wenn es zum Punkt kommt, dann denkt der Oberchef, okay, wen kann ich respektieren? Und das heißt, in Krisensituationen gibt es vielleicht einen Mehrwert für die sogenannten Whistleblower. Aber im Alltag natürlich ich kenne viele Organisationen, wo es der Fall ist, ist der Preis von Whistleblowing einfach zu hoch und die Vorteile von Opportunismus einfach auch zu hoch. Und ich wollte fragen, ob Sie dann eigene Erfahrung, also in Ihrem Leben mit Whistleblowing, vielleicht gute und schlechte? Also haben Sie dann was wirklich bewirken können oder haben Sie da echt hohe Preise dann für bestimmte Positionen bezahlt?
Also ich Gott sei Dank im privaten oder im beruflichen Leben selber nicht. Aber ich arbeite mit Fallstudien dort, wo ich Vorlesungen halte. Und eine Fallstudie ist, was ist dem Whistleblower bei Volkswagen und bei Bosch passiert? Und die wurden alle ausgegrenzt, die litten alle unter Konsequenzen bis hin zur Vernichtung der sozialen Existenz. In dem speziellen Fall Volkswagen und Bosch gibt es die Situation, dass der Verwaltungsratspräsident, der Herr Dies, bei Lanz gesagt hat, ja, da wurde betrogen, ja, wir haben betrogen, aber 500-600 Anwälte weiter unten einzelne Klagen ablehnen und sagen, Beweispflicht, kannst du beweisen, dass, also, ja, was Sie gesagt haben, Whistleblowing hat einen hohen Preis und Opportunismus hat eine hohe Belohnungspräferenz, das stimmt. Die Amerikaner machen das so, dass Whistleblower 10% oder 50% der Strafsumme bekommen, die dem Unternehmen aufgedrückt wird für das Vergehen, das es hat. Und das schützt die Whistleblower, aber das führt natürlich auch wieder zu Versuchungen, dass es Dinge gibt, die ich jetzt auch nicht in meinem Unternehmen möchte. Es gibt ja die Möglichkeiten einer Ombudsperson. Es gibt ja die Möglichkeiten eines anonymen Reportings. Es gibt ja Möglichkeiten, wo man sagen kann, es muss sich vielleicht jemand nicht selber ganz früh schon exponieren. Ich habe einmal ein Buch über Whistleblowing geschrieben und habe das mit vielen besprochen. Und eines ist ganz besonders wichtig, wer moralisch über andere urteilt, muss selber ein moralischer Leuchtturm sein und die Hausaufgaben gemacht haben in Bezug auf alle Fakten, die da zur Debatte stehen. Ich meine, die Gesellschaft verdankt Whistleblowern vieles. Aber es gibt ja auch diesen russischen Offizier, der als seine Flugabwehrcomputer anfingen zu spinnen und er den Befehl gab, die Raketen loszuschicken gegen Amerika, weil Russland angegriffen, das nicht gemacht hat, damit die Welt vor der Vernichtung gerettet hat, aber selber aus dem Dienst entlassen wurde, weil er den Befehl nicht eingehalten hat. Doch, da hat ja auch einen deutschen Preis bekommen. Ja, aber das nützt ja nichts, weil die Menschen werden ja persönlich in ihrer sozialen Existenz zerstört. Und deshalb auch permanent als Vorgesetzter. In guten Sitzungen fragt der Vorsitzende oder die Vorsitzende immer noch, bevor wir jetzt entscheiden, wollt ihr noch eine Nacht drüber schlafen? Wollt ihr noch einen Tag drüber nachdenken? Gibt es noch irgendetwas, das wir nicht berücksichtigt haben? Und ich habe immer die Erfahrung gemacht, wenn die nach Hause gehen und das beim Nachtessen mit ihren Kindern oder ihren Ehepartner besprechen und die völlig anderer Meinung sind, dann haben wir noch was nachzudenken.
Dann sind wir ja auch jetzt beim Thema von Führung wieder angelangt. Ja. Da würde ich schon gerne auch nochmal auf Ihr Buch, Die Kunst der verantwortungsvollen Führung, auch nochmal eingehen. Wo sehen Sie denn eigentlich tatsächlich die größten Spielräume, sag ich mal, in der Führung und wo sehen Sie in der Gesellschaft, wo nicht alles perfekt läuft und wo, wie Sie selbst gesagt haben, manchmal immer noch die Narzissten oder die Machtbetontesten vielleicht vorne sitzen, auch Grenzen von verantwortungsvoller Führung?
Also ich kenne ein Unternehmen, das hat die Portiers an den Türen outgesourced an ein Drittunternehmen aus vermeintlichen Sparnis- oder Effizienzgründen und gleichzeitig ein neues Firmenflugzeug gekauft, zusätzlich zu den drei, die man schon hatte. Ist das verantwortungsvoll? Da kann man ein Kind fragen, das weiß die Antwort auch. Sehr oft sind eben, ich sage immer, Schwarz-Weiß-Situationen sind eine Intelligenzfrage und keine ethische Angelegenheit. Es sind Graubereiche, es sind Dilemmatas. Und in dieser Situation kommt sehr vieles wieder auf die Persönlichkeit der Entscheidenden an, auf deren Lebenserfahrungen, auf deren Sozialisation, auf deren Lebenskonstrukt sozusagen. Gibt man Schwächen zu, sagt man, das habe ich jetzt nicht gewusst, sagt man, Jonathan, ich weiß, Sie denken da ganz anders drüber, schreiben Sie mir auf 3 Seiten Bullet Points auf, wie Sie sie vertreten würden. Mein Gott, es fällt einem doch keine Zacken aus der Krone, man hat ja sowieso keine Kronen mehr, aber es fällt einem doch nicht, darf einem doch nicht schwerfallen, zuzugeben, da bin ich mir nicht sicher. Und vielleicht sogar einerseits mit den kurzfristigen ökonomischen Resultaten versus andererseits mit sozialen und ökologischen Langzeitwirkungen. Und da sind wir bei ganz einfachen Mechanismen. Solange Spitzenkräfte in der Wirtschaft nur 40% oder 30% ihres Jahreslohnes als Fixum haben und den Rest als Bonus an kurzfristigen Indikatoren angehängt, dann kann ich doch verstehen, dass jemand sagt, was kümmert mich das Schicksal in 5 Jahren, wenn es jetzt darum geht, meinen Jahreslohn zu fixieren. Ich habe einmal in Sri Lanka, bin ich bei einem Vortrag nachher angesprochen worden, dass eine berühmte Firma, die Damenunterwäsche herstellt, für einen Schlüpfer oder weiß ich was, nicht mehr 3,50 Dollar bezahlen wollte, sondern nur noch 2,90 Dollar. Und mir, der und übrigens Dinge, die dann auf dem Markt für 50 oder 60 Dollar verkauft werden. Und dieser Mensch, der Fabrikbesitzer, mir sagte, ich hole heute meine Mitarbeiterinnen ab und fahre sie abends zurück. Ich gebe denen ein warmes Frühstück, ein Mittagessen und wir haben Health Services auf dem Compound. Das kann ich alles nicht mehr für 2,90. Und ich bin der Sache dann nachgegangen. Und das war eines der Beispiele, wo man dann dem Einkaufsmanager sagt, wenn du die Einkaufskosten um 10% drückst, bekommst du 1 Million Bonus. Ja, was macht er? Ja? Erwarten wir von dem, dass er sagt, ja, aber dann die Näherin in Sri Lanka kommt dann nicht mehr mit dem Bus ins Geschäft. Nicht? Daher Diskussion, daher Transparenz schaffen, daher bei allem, was man entscheidet und einen sozialen Impact oder einen ökologischen Impact und nicht nur einen Gewinn-Impact hat, Transparenz schaffen und sagen, das steht zur Disposition. Und wenn wir das tun, haben wir diese Nebenwirkungen und wenn wir das tun, haben wir andere Nebenwirkungen. Und dann kann man sagen, ja, der Unterschied zwischen Legalität und Legitimität ist zu beachten. Aber die Entscheidungen, die bei einer Aktionärsversammlung fallen, die werden nicht von den anwesenden Kleinaktionären gefällt, sondern da hat es die institutionellen Aktionäre, mit denen man alles abgesprochen hat und die daran interessiert sind, dass möglichst hoher Gewinn erzielt wird. So, jetzt sind das Systemdeterminanten, die man jetzt kurzfristig nicht ändern kann. Über diese ESG-Kriterien bei der Bonität von Unternehmen ist ja etwas reingekommen, was wir 40, 50 Jahren undenkbar gewesen wäre. Wir sind auf dem richtigen Weg. Allen idealistisch denkenden Menschen geht es zu langsam, wie immer. Aber keiner soll sagen, wir hätten nicht signifikante Fortschritte gemacht seit den frühen 70er Jahren.
Vielleicht meine letzte Frage und dann, ich weiß nicht, ob du noch was fragen willst. Ich wollte fragen, also Ihre Prognosen dann, also wie sieht die Weltwirtschaft also aus, wie viel humaner oder humanistischer wird die Weltwirtschaft in, also sage ich mal, 2050 aussehen? Also welche Gründe gibt es für Hoffnung, für Optimismus? Oder ist also bleibt das dann eine schöne Theorie? Also wird man in 25 Jahren Firmen mit Liebe führen können?
Wird man nicht. Ich mache mir große Sorgen, dass wir aus politischen Gründen von internationaler Arbeitsteilung und internationalem Handelsaustausch abrücken, dass wir vermehrt Protektionismus sehen in einzelnen Ländern, dass das einen Wohlfahrtsverlust zur Folge haben wird. Ich bin auch der Meinung, dass diese Geiz-ist-geil-Mentalität, dass Menschen nicht mehr bereit sind, auch für gute Qualität angemessene Preise zu bezahlen, dazu führt, dass wir Produktionen verlagert haben an Orten, wo mit Arbeitsbedingungen, die wir nicht für legitim halten, zu Preisen gearbeitet wird, die nachher dem Konsumenten zugutekommen. Ich persönlich habe in diesem Buch Beispiele, wo Leute vor der Kamera beklagen, was bei diesem Rana Plaza in Bangladesch für 1200 Tote wegen den schlechten Arbeitsbedingungen, um nachher anschließend in nahegelegenen Discountladen Blue Jeans für 9,50 Euro zu kaufen, ohne die Verbindung herzustellen zwischen dem Preis eines Produktes und den Arbeitsbedingungen. Aufklärung. Kant hat ja heute Geburtstag, vor 300 Jahren. Aufklärung heißt, bediene dich deines eigenen Verstands. Ja? Und viele Dinge, die wir hier diskutieren, könnten mit eigenem Verstand eigentlich gut erklärt werden. Und dann kommen wir zu Fragen, die wir sexy Wohlstand Light nennen können, so im Sinne von, ich muss nicht noch, die neueste Mode tragen, obwohl die nur ein halbes Jahr tragfähig ist und dann wird es weggeschmissen. Ich muss auch nicht. Es hat mit Konsumverhalten zu tun. Es hat damit zu tun, welche Art von Persönlichkeit und welche Art von Verhalten wird in der Gesellschaft positiv bewertet und was wird nicht bewertet. Ich lese, dass in der Schweiz und in Deutschland sehr viel weniger junge Leute noch den Führerschein machen und das Auto nicht so hoch hängt, wie das noch in den 60er und 70er Jahren gehängt ist. Es ist sich etwas am Verändern. Aber manchmal muss es schlimmer werden, damit es besser werden kann. Und beim Klimaeffekt meine ich, das sind ja träge Systeme. Das, was jetzt läuft, würde ja noch ohnehin 5 bis 10 Jahre weitergehen, auch wenn wir jetzt alle den Schalter umlegen würden. Wenn es die Menschen am eigenen Leib verspüren, dass da etwas ganz brutal in die andere Richtung geht, dann ist vielleicht die Aufmerksamkeit höher, jetzt auch sich ökologischen Fragen zu stellen. Wenn der Migrationsdruck, von dem ich annehme, dass dies die gute alten Zeiten sind und dass das zunehmen wird und nicht mehr mit humanen Mitteln abgewehrt werden kann, wenn das einmal noch fühlbarer ist als jetzt, dann wird sich vielleicht auch in sozialer Hinsicht etwas verändern. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und wenn wir alle im Prinzip der Meinung sind, man kann ja sowieso nichts verändern, dann kommt das Worst-Case-Szenario garantiert.
Ich würde da doch mal gerne kurz dran anknüpfen. Und zwar gerade aus einer globalen Perspektive, die ja, für die Sie ja auch stehen, mit ihren Erfahrungen, und dann doch nochmal auch auf Fromm Bezug. Ich meine, Fromm in der Hinsicht doch hat gesagt, wir brauchen Systemwechsel in einer bestimmten Form. Ist nicht das, was Sie jetzt eben gesagt haben, eigentlich auch ein Argument dafür, dass man, wenn Sie von Migrationsdruck sprechen, wenn Sie von den ganzen Ungerechtigkeiten, wenn Sie von den Menschen in Bangladesch, die aus unserem Blickfeld geraten, dass das nicht allein durch Persönlichkeit und nicht allein durch auch irgendwie, sag ich mal, eine Kunst des verantwortungsvollen Führens geheilt werden kann, sondern dass es da einfach wirklich eine radikale Kursänderung auch auf dem Systemebene
gibt? Radikale Kursänderung gibt es nicht. Punkt. Ich meine, wir haben genügend Instrumente, die wir heute schon einsetzen könnten, um zum Beispiel ökologisch destruktiv hergestellte Produkte mit Zöllen so viel teurer zu machen, dass es nicht mehr rentiert. Ich meine, man muss immer nach Anreizen schauen, nicht nach Verboten und nicht nach Regulierung. Alles, was sie verbieten, wird umgangen. Alles, was sie regulieren, muss kontrolliert werden. Wenn wir die richtigen Anreize setzen, werden sich die Leute anders verhalten, weil der Anreiz dafür vorhanden ist und sie dann für sich besser fahren. Und ich meine, nicht, wenn wir nach radikalem Umwälzen reden, dann werden wir nicht erfolgreich sein, weil es das nicht gibt.
Und wer ist wir, würde ich mal fragen?
Wir als Gesellschaft, wir als Einzelne, wir als Unternehmen, wir als Stiftungen. Wenn man fragt, ich habe mit Kofi Annan viele Diskussionen gehabt, Global Compact, in our sphere of influence. Ja, diese 10 Artikel sollten umgesetzt werden in der Einflusssphäre des Unternehmens. Was ist unsere Sphere of Influence? Was können wir als Menschen, als Privatmenschen, was liegt in unserer Einflusssphäre? Was können wir über die Vereine, die Kirchen machen? Was können wir in Unternehmen machen? Wir haben Wahlstimmen. Was können wir in der Politik machen? Wir haben Kaufkraft. Was können wir am Markt machen? Wir können sehr viel mehr, als wir bereit sind zu tun. Und ich meine, wenn die entsprechenden Anreize richtig gesettelt sind, wird sich vom System her einiges deshalb verändern, weil etwas anderes belohnt wird als in der Vergangenheit. Und dann meine ich, Leadership heißt, dass man auch, wenn man frühe Anzeichen sieht, dass das klappen könnte, das macht, das Risiko eingeht. Die Latecomers, die hinterher fahrenden Trittbrettfahrer, das ist auch Teil der menschlichen Persönlichkeit. Darüber wollen wir barmherzig lächeln.
Möchten Sie ein letztes Wort sagen? Also was wie also für die Kamera oder für die Zuschauer? Also, gibt es Fragen, die wir nicht gestellt haben, die wir...
Nein, das nicht. Ich habe diese Diskussion genossen. Ich finde, solche Gespräche sollte es viel öfters geben. Solche Gespräche sollte es auch mit Menschen geben, die dezidiert anders denken, weil das eigentlich das Salz in die Suppe bringt. Ich meine, nur durch Dialog und durch das sich Reiben an Widersprüchen kommen wir schrittweise vorwärts.